In der Straße, in der ich wohne, hat als Straßenbelag Kopfsteinpflaster. Dieses Kopfsteinpflaster macht das Radfahren auf der Straße echt schwer. Daher fahre ich verbotenerweise auf dem Fußgängerweg. Bis zur ersten ordentlich geteerten Stelle, dann fahre ich, wie es sich für erwachsene Radfahrer gehört, auf der Straße. Ich weiß ja, dass ich eigentlich nicht auf den Fußgängerweg gehöre. Wenn ich dann die Leute auf dem Fußgängerweg überhole, dann bedanke ich mich für das Platzmachen. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Einige Menschen sind erschrocken und fangen dann an zu lächeln. Andere rufen "Bitte" oder "Gern geschehen". Andere sagen einfach nichts. Aber ich habe noch nie erlebt, dass mir etwas Negatives zurückgerufen wurde. Ich bin froh, dass mir Platz gemacht wird. Da ist doch ein kleines Dankeschön nicht ein leichtes. In der Bibel gibt es immer wieder Stellen, in denen es um Dankbarkeit geht. Wir wollen uns heute mit einem derartigen Geschehen beschäftigen. Ich lese Lukas 17, Vers 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: "Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns!" Jesus sah sie und befahl ihnen: "Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen." Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus sagte: "Sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn dann die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier?" Dann sagte er zu dem Mann: "Steh auf und geh nach Hause. Dein Vertrauen hat dich gerettet." Hier geht es um Menschen, die eine ganz üble Krankheit hatten. Aussatz. Das konnte Lepra sein, aber auch einfach eine einfache Schuppenflechte. Früher war man der festen Überzeugung, dass Aussatz durch Dämonen oder Sünde hervorgerufen wurde. Die Priester mussten Kranke begutachten und feststellen, ob jemand Aussatz hatte oder eben nicht. Dazu gab es von Mose genannte Kriterien, an die sich die Priester zu halten hatten. Menschen mit Aussatz waren unrein und wurden aus der Gesellschaft verbannt, bis sie geheilt wurden oder eben bis sie in der Isolation starben. Außerhalb der Familie, ganz allein. Den Familien oblag es, den Familienangehörigen, der aussätzig war, mit Lebensmitteln und all den Dingen, die man so braucht, zu versorgen. Dabei achteten beide, der Kranke und der Gesunde, dass man sich nicht zu nahe kam. Unreine Menschen mussten andere durch Rufe "Unrein! Unrein!" vor ihnen warnen. Nicht, dass ein anderer ebenso unrein wurde oder sich sogar ansteckte. So lebten die Kranken meist in kleinen Gruppen in Höhlen und Gruften. Sie durften wieder in die Gemeinschaft des Dorfes, der Familie zurückkommen, wenn der Aussatz als geheilt galt. Durch die Kraft Gottes, das alleinige Heilmittel, nur so konnte der Mensch gesund werden. Das mussten aber dann auch eben wieder die Priester feststellen. Dann nach einer rituellen Reinigung und einem Dankopfer konnte der Kranke in seine Familie zurückkehren. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs durch Samarien und Galiläa nach Jerusalem. Viele Menschen hatten von Jesus und seinen Wundern gehört, auch die 10 Aussätzigen. Wer Jesus treffen wollte, konnte ihn durch den damaligen Klatsch und Tratsch auch finden. Als die Aussätzigen hörten, dass Jesus in ihrer Nähe war, hält sie nichts. In der Bibel gibt es weitere Berichte, wie Jesus Aussätzige heilt. Das haben wir gerade in der Lesung gehört. Nun aber zu unserem Geschehen. Sie gingen unrein rufend zu dem Weg, auf dem Jesus unterwegs war. Sie fanden Jesus auch. Sie sprechen Jesus auf Abstand an. Vers 13. Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Jesus hält an und sieht die Kranken. Er befiehlt ihnen, zu den Priestern zu gehen und sich als gesund erklären zu lassen. Und die Kranken gingen los. Was wird da in ihren Köpfen durchgegangen sein? Sie waren ja nicht auf der Stelle gesund, als Jesus mit ihnen sprach. Nein, sie liefen krank los. Sie mussten vertrauen, dass sie, bis sie bei den Priestern ankamen, gesund waren. War es tatsächlich Vertrauen oder Verzweiflung? Wir wissen es nicht. Dennoch hören wir, dass sie losgingen. Tatsächlich, das Wunder trat ein. Sie wurden gesund. Sie wurden beim Gehen gesund. 9 von ihnen entschieden sich, sofort zu den Priestern zu gehen, um sich untersuchen zu lassen. Einer ging jedoch nicht sofort zu den Priestern, sondern drehte um und ging zurück zu Jesus. Er lobt Gott und preist Jesus. Er ist so voller Dank, voller Ehrfurcht und Freude, dass er sich vor Jesus auf den Boden, in den Dreck wirft und Jesus dankt. Sich vor Jesus ehrfürchtig auf den Boden, in den Dreck zu werfen, zeugt von seiner Demut und seiner Ehrfurcht und seiner Dankbarkeit. Er zeigt auf, dass er so klein und nichtig ist, dass er sich mit dem Boden, auf dem Jesus geht, gleichstellt. Jesus bleibt stehen und ist erstaunt. Vers 17. Jesus sagte: Sind nicht alle gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen? Nur dieser Fremde hier? Jesus macht dem Mann keine Vorwürfe. Er muss sich nicht rechtfertigen, warum er alleine kommt. Es ist eine Frage. Aber die Frage muss auch nicht beantwortet werden, denn alle Beteiligten sehen da, wer vor Jesus in dem Dreck liegt. Jesus ist sicherlich enttäuscht. Die Kranken aus seinem Volk kamen nicht zu Jesus, um sich zu bedanken. Nein, ein Fremder, ein Mann aus Samarien kommt. Ein Landsmann eines Volkes, mit dem das Volk Israel nicht gerade grün ist. Was ist denn bei den anderen nicht richtig? Haben die ja keine Erziehung genossen? Selbst den kleinsten Kindern bringt man das Dankesagen bei. Was sagt man? Dankeschön heißt das. So hören wir Eltern noch heute ihren Kindern diese Lektion fürs Leben erteilen. Undank ist der Weltenlohn. So geht ein Sprichwort. Dieses Sprichwort trifft genau auf diese Situation zu. Wir haben in Corona-Zeiten gelernt, was es heißt, in Isolation zu sein, seine Wohnung nicht verlassen zu dürfen. Den Kranken helfen Verwandte oder Freunde, kaufen ein und stellen die Lebensmittel vor die Tür. Die einzige Zeit, die man im Freien verbringen kann, ist die auf dem Balkon. Aber das kommt nicht einmal im Ansatz an das heran, was diese 10 Aussätzigen erlebt hatten. Wir sagen heute, sie hatten Lepra. Hier ging es nicht wie bei Corona um wenige Wochen, es ging um unbekannte Zeiten, Wochen, Monate, Jahre, Leben lang. Es sind 10 Kranke. Die Zahl ist wichtig. 10 Personen benötigte man damals, um einen vollwertigen Gottesdienst als solches durchführen zu können. Diese 10 hätten zusammen einen Dankgottesdienst feiern können. Daher ist es nicht von ungefähr, dass in diesem Erlebnis die Anzahl der Erkrankten mehrmals genannt wird. Massenheilung sind für Jesus eigentlich untypisch. Wir feiern heute hier diesen Gottesdienst und wir sind mehr als 10. Was hat dieser Bericht dann also mit uns zu tun? Wir lernen, dass Jesus mehr gibt als erwartet. Alle 10 werden geheilt, nicht nur einer. Jesus lässt uns unsere gewohnten Wege gehen. Er zwingt niemanden, zurückzukommen und sich zu bedanken. Jesus freut sich, wenn jemand in seinem Leben eine andere, Gott zugewandte Ausrichtung gibt. Er freut sich über jeden, der bemerkt, dass wir von der Liebe Gottes abhängig sind. Die Kranken waren sich ihrer Krankheit bewusst. Ich erinnere nur mal an dieses ewige Unreinrufen. Wir sind alle irgendwie krank. Nein, ich meine jetzt nicht Krebs, Diabetes und irgendwas anderes. Nein, ich meine eine ganz andere Art Krankheit. Es ist eine Herzkrankheit. Keiner von uns ist ohne Fehl und Tadel. Das ist das, was wir oft Sünde nennen. Es passiert uns oft auch einfach. Einfach, weil wir Menschen sind. Wir sind herzkrank. So will ich es einmal nennen. Diese Herzkrankheit führt uns, wenn wir nicht von Jesus und seinem Vater, unserem Gott, geholfen wird, unbedingt in den ewigen Tod. Der ewige Tod, die endgültige Entfernung von Gott. Wenn du die Heilung durch Gott angenommen hast, also von der Herzkrankheit der Menschen geheilt wurdest, dann vergiss nicht, wie es geschah. Jesus geht mit uns unseren Lebensweg, wenn wir das zulassen und glauben. Das Vertrauen, was die 10 Kranken hatten, musste sich beweisen. Sie wurden ja nicht auf der Stelle gesund. Sie heilten auf dem Weg in die Stadt, zum Tempel. Dieses Vertrauen brauchen wir. Wenn du jetzt sagst, ich bin aber nicht so gut im Vertrauen, dann ist das kein Problem. Schenke Gott einfach das Vertrauen, das du gerade hast. Das reicht. Später wirst du einmal bemerken, wenn du rückblickend auf dein Leben schaust, dass dein Vertrauen in Gott, auf Gott, mit Gott gewachsen ist. Das ist ein Wachsen, das man nicht sofort sieht. Nicht wie bei den Kindern, die eine Markierung an dem Türpfosten erhalten, was uns dann immer sagt, wie groß das Kind war. Nein, so geht das nicht. Bei Gott gibt es keine Messlatte. Wie hat Jesus zu den Geheilten gesagt? Dein Glaube hat dich gerettet. Er nannte keine Messlatte oder schaute, wie lange der Mensch gebraucht hatte, zu vertrauen. Die Kranken mussten ja auf Jesus Wort vertrauen. Sie mussten losgehen. Sie hätten ja auch enttäuscht nach Hause gehen können und sagen, Jesus wollte uns heilen, aber es ist gar nichts passiert. Hat auch nicht geholfen. Nein, er hat uns und den Kranken gesagt, sie sollen zu den Priestern gehen, sie sollen in den Tempel gehen. Sie mussten vertrauen. Das ist heute noch so. Gott wünscht sich unser Vertrauen in ihn. Nur so können wir mit Gott gemeinsam unseren Weg gehen. Das ist zu Beginn vielleicht minimal, aber es kann wachsen. Wachsen durch die Erlebnisse mit Gott. Als letzten Punkt habe ich, vergiss nicht zu danken. Wir alle gehen mehr oder weniger geordnet durch unser Leben. Wie viele Dinge nehmen wir als gegeben hin? Dinge, die wir für selbstständig halten. Ich will jetzt gar nicht mit Wohnung, Wasser und Lebensmitteln kommen. Das wissen wir gut genug. Aber es ist ein Geschenk, dass wir hier leben. Dass wir uns eine Bibel kaufen können, um darin zu lesen. Dass wir einen Gottesdienst feiern können, ohne Angst. Und dass wir uns gegenseitig als Geschwister im Glauben helfen können, gegenseitig trösten und füreinander beten. Wir können Gott miteinander loben und darauf vertrauen, dass Gott eingreift. Dafür dürfen und sollen wir danken. Ob du mit Jesus gemeinsam durch dein Leben gehen willst, diese Entscheidung triffst ganz alleine du. Aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, vergiss nicht, Gott dafür zu danken. Amen.